Heute Hörsäle im Kalten Krieg. Die aktuellen Debatten um Reformen an den Hochschulen kreisen vorwiegend darum, wie akademische Standards demokratisch verbreitet werden können, und zwar ohne dabei wissenschaftliche Exzellenz aufs Spiel zu setzen. Wir können uns vor diesem wissenschaftspolitischen Hintergrund heute nur schwer vorstellen, dass in den 50er Jahren die deutschen Hörsäle ein Instrument, wenn nicht gar eine Waffe im Kalten Krieg waren. In der damaligen DDR wurde gegen die kapitalistische Ausrichtung der westdeutschen Hochschulbildung Front gemacht. Im Westen seinerseits der Sozialismus als wissenschaftsfeindliche Ideologie gebrandmarkt. So entstanden schon in den 50er Jahren Spannungen, die sich an den westdeutschen Hochschulen erst 1968 entladen sollten. Wir dokumentieren die Auseinandersetzung um die deutschen Hörsäle mit einer Sendung des RIAS aus dem Jahre 1955. Der Streit entfachte sich an einer Sendung des DDR-Programms Berlin 1.
Und nun eine Halbstunden-Dokumentarsendung des Hochschulfunks unter dem Titel Hier irrt Berlin 1.
In unserer heutigen Sendung, liebe Hörer, wollen wir uns in ernster, schicksalsschwerer Stunde besonders an die Kommilitonen in Westdeutschland wenden. Heute, 10 Jahre nach dem tausendfachen langen Markt des Zweiten Weltkrieges, und angesichts der Bonner Vorbereitungen für ein neues Massenmorden der deutschen Jugend ist es an der Zeit, für immer die Legende vom Heldentod für Junker und General zu zerstören. Es ist an der Zeit, auch die westdeutsche Jugend den Wert des Lebens sehen zu lehren, ihr zu helfen, dieses Leben schön und reich zu gestalten, sie zu unterstützen bei der Verteidigung des Lebens. Kein westdeutscher Student darf das Totenhemd der Adenauer-Armee anziehen. Kein westdeutscher Student darf einer Aggressionsarmee seine Kenntnisse leihen. Kein westdeutscher Student darf zulassen, dass ein neuer Krieg die Schätze deutschen Geistes atomisiert.
Mit diesen Worten, verehrte Hörer, begann am 16. Dezember ein Hochschulfunkkommentar des kommunistischen Senders Berlin 1. Eine Aufforderung an alle westdeutschen Studenten, sich gegen die Ratifizierung der Pariser Verträge zu wenden und sich dem sogenannten Friedenskampf der Jugend in der Sowjetzone anzuschließen.
Wenn schon von Verteidigung der Kultur die Rede ist, dann in dem Sinne, dass wir sie gegen die Barbarei der amerikanischen Eindringlinge zu verteidigen haben. Dieser Kampf verbirgt die Erhaltung unserer Nationalkultur, wie sie heute auf deutschem Boden von unserer Republik verteidigt wird. Hier besitzt unsere Jugend die großen Chancen zur Entfaltung aller ihrer schöpferischen Fähigkeiten im Dienste des Friedens.
Aber sind solche Worte nicht schon einmal von deutschen Rundfunkstationen gesendet worden?
Ich weiß noch aus meiner früheren Tätigkeit in der Reichsjugendführung, dass es 1939...
Ja, das ist genau die Zeit gewesen, in der solche Worte zum ersten Mal in den Äther gingen. Heute gehört ihr Sprecher Otto Zander zwar nicht mehr der Hitlerjugend an, er ist stellvertretender Chefredakteur der Nationalzeitung, aber seinen damaligen Sprachschatz hat er sich, eingedenk wahrscheinlich des Kernspruches »Unsere Ehre heißt Treue« auf jeden Fall bewahrt. Doch zurück zu Berlin 1.
Kein westdeutscher Student darf das Totenhemd der Adenauer-Armee anziehen.
Offenbar glaubt Berlin 1, sein übliches Agitationsniveau noch unterbieten zu müssen, wenn es sich an Studenten wendet. Ob nicht gerade Studenten am ehesten merken werden, dass es schon im Terminkalender der Pankowschen Agitation nicht mit rechten Dingen zugeht?
Neue Züricher Zeitung vom 18. Dezember 1954. Der Aufbau der kommenden Armee der Bundesrepublik Deutschland wird beginnen mit der Auswahl von Offizieren und Unteroffizieren. Man rechnet, dass nach dem Inkrafttreten der Verträge mindestens 13 Monate verstreichen, bevor der erste Rekrut einrückt. Bis die ersten deutschen Streitkräfte wirklich vorhanden sind, werden mindestens 3 Jahre verfließen.
3 Jahre, 1958-59. Warum verbreitet Berlin 1 schon jetzt den Unsinn vom Totenhemd? Aus Besorgnis um Demokratie und Frieden im Jahre 58-59? Wir wollen doch einmal untersuchen, in welcher Hälfte Deutschlands man Anlass hat, Aufrüstung als Gefahr für Demokratie und Frieden zu fürchten.
Sowjetzonale Nationalzeitung vom 18. April 1954. Mehr als 30 Kasernen der ehemaligen Hitlerwehrmacht werden für die neuen Grenzschutztruppen des Bonner Innenministeriums, deren Stärke von 10.000 auf 22.000 Mann erhöht werden soll, wieder instand gesetzt.
Das ist die Nachricht der Zeitung, die Kassandra-Rufer Otto Zander selbst redigiert. 10.000 Mann Grenzschutzbeamte sollen auf 22.000 vermehrt werden. 10.000 Grenzschutzbeamte im Drei-Schichtendienst auf eine 1.736 Kilometer lange sowjetzonale und tschechische Grenze verteilt, bedeuten pro Kilometer einen Schutz von noch nicht einmal 2 Beamten. Mit dem Beschluss des Bundestages vom 19. Juni 1953 bis zum März 1955 12.000 Grenzschutzbeamte mehr einzustellen, wird die Zahl der Kontrollbeamten auf 4 erhöht. 4 Beamte pro Grenzkilometer eine Gefahr für Frieden und Demokratie zu nennen, wäre schlicht lächerlich. Aber der Sinn für groteske Gegensätze geht Pankow ab. Pankow lässt singen.
Und Pankow lässt gründen.
Es gründet eine deutsche Volkspolizei. Unverzüglich. Gleich am 1. Juni 1945.
Es geschieht in Zusammenarbeit mit den sowjetischen Freunden. Ist das beunruhigend? Aber nein. Denn wie sagte doch Walter Ulbricht?
Gibt allen friedliebenden Menschen in der Welt das Beispiel der grundsätzlichen Orientierung auf den Frieden.
Dann ist ja alles in Ordnung. Oder nicht?
Juli 48. Die sowjetische Militäradministration befiehlt den Aufbau kasernierter Polizeiverbände.
Februar 50. Die kasernierten Bereitschaftsverbände umfassen über 60.000 Mann und gliedern sich auf in Infanterie, Artillerie und Panzereinheiten, in Nachrichtentruppen und Pioniere. Ihre Ausbildung erfolgt an deutschen Beutewaffen nach den Ausbildungsvorschriften der ehemaligen deutschen Wehrmacht.
Der deutschen Wehrmacht. Aber mit dem Totenhemd von Berlin I hat das nichts zu tun. Denn auf Berlin I sagt Walter Ulbricht:
Die deutsche Jugend will nicht die Wiedererrichtung einer deutschen Wehrmacht. Für die deutsche Jugend.
Und das sagt Walter Ulbricht auf Berlin I. Für die Dummen. Denn die Realität.
Juni 50. Die kasernierte Volkspolizei bildet ein Referat ZBV, aus dem die Hauptverwaltung Seepolizei entsteht. Mit dem Hauptquartier in Parow, Mecklenburg, gehören ihr unter anderem an eine Schiffsstammabteilung in Kühlungsborn, eine Seeoffizierschule in Stralsund-Schwedenschanze und die U-Boot-Schule in Sassnitz-Dwarsiden. Die Seepolizei verfügt über rund 50 schwimmende Einheiten, ausgerüstet mit Flugabwehrwaffen von 3,7 bis 10 cm. Ihre Gesamtstärke beträgt 9.000 Mann.
März 51. Die kasernierte Volkspolizei bildet eine Abteilung ZBV, aus der die Hauptverwaltung Luftpolizei entsteht. Mit dem Hauptquartier in Cottbus unterstehen ihr eine dortige Fliegerdivision sowie Fliegerregimenter in Cottbus, Dresden und Bautzen. Sie verfügt über 60 Jagdmaschinen vom Typ Jagd Jag 18. Ihre Gesamtstärke beträgt 5.000 Mann.
Eine Polizei mit einer U-Boot-Schule und mit über 60 Jagdmaschinen? Das ist doch eine Wehrmacht. Und die deutsche Jugend in der Sowjetzone will doch keine Wehrmacht und gar Wehrertüchtigung.
Und jetzt hören wir, was der erste Sekretär der Freien Deutschen Jugend der Pädagogischen Hochschule in Potsdam auf der Versammlung sagte, als der Freundschaftsvertrag unterzeichnet wurde.
Liebe Freunde, die Freie Deutsche Jugend übernahm auf dem 4. Parlament die Patenschaft über die deutsche Volkspolizei und erklärte, der Dienst in der deutschen Volkspolizei ist für jedes Mitglied der Freien Deutschen Jugend Ehrendienst.
Ehrenpflicht und diese Gesänge, das kennen wir doch. Und des greisen Präsidenten patriotische Aufrufe?
Die Verteidigung der fortschrittlichen Errungenschaften der Republik mit der Waffe in der Hand ist Sache jedes aufrechten Patrioten.
Wer bedroht sie eigentlich, die Deutsche Demokratische Republik? Der Aufbau eines westdeutschen Grenzschutzes von 10.000 Mann, wo doch allein die Zahl der FOPO-Offiziere die Gesamtstärke des Bundesgrenzschutzes längst überschritten hat und weiter überflügelt?
Mai 52. 15.000 Offiziersschüler befinden sich auf den Offiziersschulen der kasernierten Bereitschaftsverbände.
Juni 52. Die kasernierten Bereitschaftsverbände umfassen 110.000 Mann.
Juli 52. Die kasernierten Bereitschaftsverbände umbenannt in kasernierte Volkspolizei. Im Raum Rügen, Eggesin, Pasewalk Zusammenstellung der 1. Armeegruppe in Stärke eines Korps, Einziehung der deutschen Waffen, die Ausbildung wird auf sowjetische Waffen umgestellt.
Und die Jugend, die FDJ, was sagt sie zu dieser Entwicklung?
August 1952. Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik beschließt die Gründung einer Gesellschaft für Sport und Technik.
Wer möchte nicht gerne dabei sein, auf Motorrädern unsere Heimat kennenzulernen? Wer möchte nicht gerne im Segelflugzeug hoch in den Lüften schweben und unsere deutsche Landschaft unter sich dahingleiten sehen? Wen könnte es nicht begeistern, auf hoher See mit Segelbooten und anderen Wasserfahrzeugen sich zu einem tüchtigen Seemann zu entwickeln?
So lautete das Werbeschreiben der Gesellschaft für Sport und Technik. Die Einzelheiten ihrer Tätigkeit regelte indessen die folgende Disposition.
Die Grundeinheiten der Gesellschaft werden untergliedert in A. Ausbildungseinheiten für Geländesport und Schießsport, B. Ausbildungseinheiten für technischen Sport, C. Ausbildungseinheiten für Flugsport und D. Ausbildungseinheiten für Seesport.
Geländesport und Schießsport, davon hatte die Werbeschrift nichts gesagt. Und auch dies hatte sie verschwiegen.
Zeit- und Übungsplan der Gesellschaft vom 20. September bis zum 20. Dezember 1952. Erste Ausbildungswoche, Grundausbildung. Erstens Antreteübungen. A. Antreten, Kommando, Gruppe in Linie zu einem Glied antreten. B. Wegtreten, Kommando, Einheit wegtreten mit Kehrtwendung bzw. nach links, rechts oder vorwärts. Zweitens Einzelübungen auf der Stelle. A. Grundstellung nach dem Kommando stillgestanden.
Material der Gesellschaft für Sport und Technik Nummer 1, Geländebausport, G-BA1, vermerkt nur für den Dienstgebrauch. Bei der Auswahl einer Stellung muss Folgendes beachtet werden. Erstens Schussfeld und Sicht. Zweitens Bodenbeschaffenheit. Drittens Deckung. Viertens Tarnung gegen Erd- und Luftsicht.
Sport, das ist hier nur ein anderer Name für das, was Hitler Wehrertüchtigung nannte. Und manch ehemaliger Hitlerjunge aus dem Wehrertüchtigungslager hat eben selbst heute noch nichts dazugelernt.
Neues Deutschland vom 12. September 1952. Als 37-Jähriger wird es mir eine besondere Freude sein, mit den Freunden von der FDJ in einen friedlichen Wettbewerb um die höhere Ringzahl im Schießen zu treten. Willi Wartenberg, Berlin, NO 55, Marienburger Straße 12.
Hier das Programm der Gesellschaft für Sport und Technik, das ihren eigentlichen, ja ihren einzigen Sinn denn auch deutlich genug ausspricht.
Wie wir auf allen Gebieten unseres sozialistischen Aufbaus unsere Vorbilder, unsere Meister und unsere Berater in der Sowjetunion finden, so auch für die Gesellschaft für Sport und Technik. In der DOSAV, einer sowjetischen Gesellschaft dieser Art, wurden bis 1941 über 6 Millionen Woroschilow-Schützen ausgebildet. Die Woroschilow-Schützen wurden die für alle Feinde sehr gefürchteten Scharfschützen. 273 Soldaten und Offiziere, die durch die DOSAV ihre Ausbildung erhielten.
Scharfschützenausbildung, das ist der wirkliche Sport dieser Gesellschaft. 2 + 2 = 5, sagt Orwell in seinem Roman 1984. Die Deutsche Demokratische Republik schreibt das Jahr 1952 und stellt folgende Gleichung auf.
Mit Buch und Gewehr zur Verteidigung der Heimat.
7. September 1952. Resolution der Professoren, Dozenten und Assistenten des gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudiums an den Universitäten und Hochschulen der DDR. Wir erklären unseren sofortigen und geschlossenen Beitritt zur Gesellschaft für Sport und Technik.
23. September 1952. Die Humboldt-Universität gründet eine Grundeinheit der Gesellschaft für Sport und Technik. Alle Studenten machen begeistert mit.
20. Oktober 1952. Die Studenten der Universität Rostock haben eine Grundeinheit der Gesellschaft gegründet. Eine weitere Einheit wurde in der Fachschule für Schiffsbautechnik in Wismar ins Leben gerufen. An der Universität Greifswald wurde eine Grundeinheit gegründet.
22. Oktober 1952. Die Hochschule für Planökonomie in Berlin-Karlshorst gründete eine Grundeinheit der Gesellschaft, der bereits 785 Mitglieder angehören.
Und warum gründen alle diese Universitäten und Hochschulen eine derartige Sporteinheit? Wir zitieren die FDJ-Studentenzeitschrift Forum.
Gerade die bewaffnete Verteidigung entwickelt die schöpferischen Kräfte aller aufrechten Patrioten, also auch unserer Studenten. Deshalb werden die kampfbereiten Studenten künftig an der Spitze der wissenschaftlichen Arbeit stehen.
2 + 2 = 5. Die verbesserte volkseigene Gleichung aus dem Jahre 1952 lautet Patriotismus plus Kampfbereitschaft gleich Wissen.
Solche Helden wie Lützow, Theodor Körner, Marschall Blücher verdienen eine größere Würdigung, als sie von der monarchistischen oder weimarischen Geschichtsschreibung erhielten. Lützow hat mit seinem Freikorps, dem Detachement russischer Kosaken zugeteilt war, im Rücken der feindlichen Truppen operiert und wesentlich zur Niederlage Napoleons in der Schlacht bei Leipzig beigetragen.
So Walter Ulbricht auf einer SED-Parteikonferenz. Und hier eine Leserzuschrift vom 18. November 1952.
Es ist höchste Zeit, dass unsere Kinder von dem nationalen Widerstands- und Freiheitskampf der freien Germanen erfahren, damit wir gleiche kämpferische Tugenden bei ihnen entfalten können.
Das waren die Vorbereitungen für die Gesellschaft für Sport und Technik. Vorbereitungen, von denen Walter Ulbricht am 1. Mai 1954 sagen kann:
Großes zu leisten, sind Gesundheit und Kraft notwendig. In Berlin und in der Deutschen Demokratischen Republik wurden durch die aufopferungsvolle Arbeit der Werktätigen und der Jugend herrliche Sportstätten geschaffen. Alle Bedingungen sind gegeben, um eine gesunde und starke Jugend zu entwickeln. Eine Jugend, die Sport treibt, um besser lernen, um besser schaffen zu können.
Hier ein besonderes Beispiel für diese aufopferungsvolle Arbeit der Werktätigen.
12. April 1953. Die Arbeitstagung der Sekretäre der wichtigsten Großbetriebe hat beschlossen, dass von jedem Großbetrieb für die Ausbildung 15 Motorräder, 2 Jollen, ein Segelflugzeug und 50 Kleinkalibergewehre angeschafft werden.
50 Kleinkalibergewehre. Der Schießzirkel der Gesellschaft für Sport und Technik kann an die Arbeit gehen. Hier einer der ersten Tätigkeitsberichte.
Der Zirkel hatten unsere Freunde sehr großes Interesse. Und ich muss sagen, dass einige Freunde erst das Gewehr nicht in die Hand nehmen wollten, um wieder zu schießen. Aber nachdem wir morgens in den Zeitungen schauen und so weiter und in den Diskussionen morgens mit ihnen gesprochen hatten, mehrere Tage, da waren sie natürlich auch bereit zu üben und auch unsere Heimat, wenn es nötig ist, zu verteidigen.
Seid bereit, immer bereit. Ja, da waren sogar die Mädchen bereit, getreu jenen Worten Walter Ulbrichts.
Ihr zeigt durch eure großen Leistungen des Neuaufbaus in der Deutschen Demokratischen Republik, was das arbeitende Volk und seine Jugend vermag, dort, wo die Macht der Kriegstreiber vernichtet ist und das Volk bestimmt.
Und was vermag das Volk?
Die Frau hat in unserer Republik nicht nur durch die Verfassung und durch die Gesetze dieselben Rechte und Möglichkeiten, sondern die Verfassung und die Gesetze, die werden verwirklicht. Und der Frau wird geholfen, die gleichen Stellungen und die gleiche Arbeit zu erfüllen, wie die Männer auch. Und das ist ganz besonders deutlich an unserer Universität, wo ein großer Prozentsatz Mädchen studieren. Und diese Mädchen haben bei uns auch begriffen, dass wir diese Errungenschaften verteidigen müssen. Und darum haben auch schon während des Praktikums sehr viele Mädchen an unseren Schießzirkeln teilgenommen und gar keine schlechten Ergebnisse
gehabt. Das vermag das Volk, wo die Macht der Kriegstreiber vernichtet ist, aus jungen Mädchen freiwillige Flintenweiber zu machen. So änderte sich manches in der DDR. 2670 hauptamtliche Funktionäre stellte sie für die Wehrertüchtigung in der Gesellschaft für Sport und Technik ein und 296 Millionen Steuergelder kostete dieses Unternehmen Friedenskampf. Und was wurde inzwischen aus der kasernierten Volkspolizei?
7. Oktober 1952. Die Angehörigen der kasernierten Volkspolizei erhalten olivgrüne Felduniformen nach sowjetischem Muster. Die bisherigen Polizeidienstgrade werden durch militärische Ränge ersetzt. Der bisherige Polizeiwachtmeister heißt Soldat.
Zu den ersten, die morgens in Berlin geweckt werden, gehört die Volkspolizei. Wir waren dabei und hörten ihren Weckruf.
Dezember 53. Die kasernierte Volkspolizei gliedert sich in zwei Armeegruppen von jeweils Korpsstärke auf. Die Armeegruppe Nord in Pasewalk umfasst die Divisionen Schwerin, Prenzlau und Eggesin. Die Armeegruppe Süd in Leipzig die Divisionen Halle, Erfurt und Dresden. Neben diesen beiden Armeegruppen unterstehen dem Chef der kasernierten Volkspolizei direkt unter anderem Panzerregimenter in Burg und Spremberg, Artillerieregimenter in Erfurt-Nenne, Glöwen und Zittau und Infanterieregimenter in Gera und Weißenfels. Gemischte Verbände existieren außerdem in Frankenberg, Halle, Leipzig, Mühlhausen, Marienberg und Gotha. Unmittelbar dem Ministerium des Innern unterstellt ist die Einsatzdivision, eine vollkommen motorisierte Einheit mit dem Stabsquartier in Potsdam.
Infanterieregimenter, Artillerieregimenter, Panzerregimenter, zusammengefasst zu Divisionen und ganzen Armeegruppen. Eine Wehrmacht? Nein. Denn wozu hat man einen dialektischen Materialismus? Wozu bezahlt man einen Professor Havemann?
Das ist kein Militarismus. Das ist der Kampf für den Fortschritt. Und wir wissen ja, unser Kampf ist der Kampf für den Frieden. Das heißt also, wir haben eine Massenbewegung, eine Revolution der Jugend, die für den Frieden kämpft. Und wir dürfen nicht die äußeren Formen dieser Massenbewegung identifizieren mit dem deutschen Militärstiefel.
Hurra! Hurra! In Achtung, Schritt! Haben die Musikchöre der kasernierten Volkspolizei und der Seepolizei die Front der Haupttribüne erreicht? Rechts um schwenkten sie hinüber zur anderen Seite längs der gegenüberliegenden Tribüne und machen jetzt die Aufmarschstraße frei für die Marschkolonnen der kasernierten Volkspolizei.
Und so geht es weiter und weiter. Und Berlin 1 singt Friedensschallmein, die ganze DDR ist eine sonnige Spielwiese.
Nicht Kasernen will die deutsche Jugend, sondern bei frohem Spiel und bei frohen Wanderungen ein frohes Leben.
Und die Wirklichkeit?
Januar 54. An Panzern wurden der kasernierten Volkspolizei bisher rund 750 T-34, T-34-85 und Josef Stalin II geliefert.
Februar 54. Die Gesamtstärke der kasernierten Volkspolizei beträgt 124.000 Mann.
September 54. Die kasernierte Volkspolizei verfügt über 2000 Kanonen und Haubitzen aller Kaliber.
Oktober 54. Die kasernierte Volkspolizei umfasst insgesamt 160.000 Mann.
Berlin 1 aber bleibt beim Märchen von der Spielwiese.
Besser als lange Losungen spricht dieses Schild von der Förderung, die die Jugend in der Deutschen Demokratischen Republik erfährt. Von der Förderung beim Fröhlichsein und beim Wandern. Bei der Entfaltung ihres ganzen, frohen, unbeschwerten Jugendlebens.
Irgendwie ist etwas nicht richtig koordiniert. Denn die Zeitungen der DDR schreiben ganz andere Dinge, als Berlin 1 erzählt.
11. Mai 54. In den volkseigenen Horchwerken in Zwickau wurde am 1. Mai ein neu errichteter, 50 Meter langer Schießstand zum Training der im wehrfähigen Alter stehenden Belegschaft eingeweiht. Gleichfalls sind ähnliche Schießstände in zahlreichen anderen Industriewerken Sachsens eröffnet worden.
Zum Training der Arbeiter, zum Training der Studenten, zum Training der Frauen und Kinder. Und warum das Ganze? Warum?
Wir Kinder der Fabriken, wir Kinder des Meeres, wie Erz unser Wille zum Sieg. Zur Arbeit geboren, dem Meere verschworen, wir fürchten nicht Kämpfe noch Krieg. Vorwärts an Geschütze und Gewehre, auf Schiffen, in Fabriken und im Schacht. Kraft über den Erdbeitrag, über den Meere.
Das ist die Antwort auf unsere Frage, in welcher Hälfte Deutschlands man Anlass hat, Aufrüstung als Gefahr für Frieden und Demokratie zu fürchten. Warum singt man solche Lieder, wir fürchten nicht Kampf noch Krieg, vorwärts an Geschütze und Gewehre? Warum sang Otto Zander, als er noch Mitglied der Reichsjugendführung war, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Die Musik der Studenten in Westdeutschland, jener Studenten, die ausgerechnet eher vor der Remilitarisierung warnen möchte, sie hört sich auf jeden Fall sehr anders an. Aber das ist laut Otto Zander zersetzende Kriegshetzermusik. Keiner der Studenten, die diesen Jazz auf einem internationalen Musikfestival in Montpellier gespielt haben, hat bisher ein Gewehr auch nur angefasst. Keiner dieser Studenten hat bisher einen sogenannten Geländebausport treiben müssen. Keiner dieser Studenten hat im kommandierten Achtungsschritt marschieren und sich zum Ehrendienst in einer Polizei verpflichten müssen, die sich in Divisionen und Armeegruppen gliedert. Aber wie soll man sich nicht zur Verteidigung vorbereiten, wenn man als kommunistischen Friedensgesang dies präsentiert bekommt?
Tragen die Völker des Westens die Ketten, noch hüllen die Wolken das Recht. Doch rote Fahnen wehen, auch dort wird er stehen, hat Jung in der Kreuzer zum Gefecht. Vorwärts an Geschütze und Gewehre.
Musik des Friedens? Es ist das Lied von 160.000 Mann, einer mit Panzern und Flugzeugen ausgerüsteten, kasernierten Volkspolizei. Es ist das Lied »Wer ertüchtigt der Scharfschützen«. Ein Lied des Friedens ist es nicht. Nirgendwo weiß man das besser als in der DDR selbst.
1.300 Volkspolizisten flüchteten im Jahre 1951 in die Bundesrepublik. 1952 waren es 2.000, 1953 waren es 4.731.
Und vor allem diese Flüchtlinge wissen es, und die meisten ihrer Kameraden wissen es. Rund eine Division geflüchteter Volkspolizisten hat das Wort von Bert Brecht bewahrheitet, nur nicht in seinem Sinne.
General, der Mensch ist sehr brauchbar. Er kann fliegen und er kann töten. Aber er hat einen Fehler. Er kann denken.
Eine Fähigkeit, die das kommunistische Berlin I bei Studenten offenbar nicht voraussetzt.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Wir bringen nun, verehrte Hörer, die Sendung Universitäten und Studenten und kommen dabei dem von Studenten der Ostberliner Lindner-Universität an uns herangetragenen Wunsch nach, Ausschnitte aus der Eröffnung der Ernst-Reuter-Gedenkvorlesungen in der Freien Universität zu senden. In der letzten Woche haben wir im Hochschulfunk einmal 30 Minuten auf eine Dokumentarsendung verwendet, in der wir die verlogene Propaganda des kommunistischen Hochschulfunks von Berlin I mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit verglichen haben. Aber heute wollen wir, wie gesagt, den Wunsch der Ostberliner Kommilitonen erfüllen und noch einmal auf die Ernst-Reuter-Gedenkvorlesungen eingehen, die mehr als ein akademisches Ereignis sind. Wir sagten es schon, sie werden veranstaltet von der Ernst-Reuter-Gesellschaft und dem Kongress für die Freiheit der Kultur. Der englische Oppositionsführer und frühere Premier Clement Attlee hielt Mittwoch vor einer Woche die erste Vorlesung im Auditorium Maximum der Freien Universität und wurde vom Rektor Magnificenz Hirsch herzlich begrüßt. Professor Hirsch erklärte:
An diesem Vortragsabend, der vom Kongress für die Freiheit der Kultur in Gemeinschaft mit der Ernst-Reuter-Gesellschaft veranstaltet wird, ist es mir eine besondere Ehre und Freude, als Hausherr dieses Raums Sie alle, meine verehrten Damen und Herren, und ganz besonders unseren hochgeschätzten Mr. Attlee hier zu begrüßen. Der Geist Ernst Reuters ist für die Mitglieder der Freien Universität in ihrer täglichen Arbeit eine selbstverständliche Leitschnur und verpflichtende Mahnung. Wenn er vor einem größeren Kreis erneut heraufbeschworen wird, so liegt darin, außer der Verehrung für den großen Toten, auch ein Bekenntnis zu seinen Taten und seinen Werken und damit zugleich auch zu unserer Freien Universität.
Für den neuen regierenden Bürgermeister Berlins, Professor Dr. Otto Suhr, war die Begrüßung des englischen Gastes eine seiner ersten öffentlichen Amtshandlungen.
Nur zögern trete ich aus der Zurückhaltung heraus, die mir, wenn ich dieses Modewort gebrauchen darf, die Koexistenz zweier regierender Bürgermeister in Berlin im Augenblick auch gebietet. Aber Protokoll hin, Protokoll her, worauf es im Augenblick, glaube ich, ankommt, ist unsere aller Freude, die Freude der Berliner zum Ausdruck zu bringen, dass Mr. Attlee hierher zu uns gekommen ist. Ich empfinde es als eine ehrenvolle Aufgabe, dass ich zum ersten Mal in meiner neuen Funktion das Wort ergreifen soll und muss zu Ehren und Gedenken meines großen Vorgängers und Vorbildes Ernst Reuter, dessen Namen unlösbar mit dem Freiheitskampf dieser Stadt, mit der Gründung dieser freien Universität verbunden ist. Die Ernst-Reuter-Gesellschaft will in seinem Geiste diese Stätte der freien Lehre und Forschung stützen und fördern.
Nikolaus Nabokov, Generalsekretär des Kongresses für die Freiheit der Kultur, begründete im Namen des Kongresses, der nun in Berlin wieder eine größere Wirksamkeit entfaltet, die Errichtung der Ernst-Reuter-Gedenkvorlesungen als ständiger Institution.
Es ist jetzt nahezu 5 Jahre seit der Eröffnungsversammlung des Kongresses für die Freiheit der Kultur. Sie werden sich erinnern, dass der Kongress hier in Berlin im Juni 1950 zum ersten Male zusammentrat und wie damals am zweiten Tage der Debatten der Krieg in Korea ausbrach. Es war ein entscheidender und dramatischer Augenblick in der Geschichte unserer Zeit. Freiheit und Friede wurden von den dunklen Mächten der Aggression und der Tyrannei bedroht. Damals war ihre große Stadt, waren ihre Mitbürger für die ganze Welt ein Symbol des Widerstandes und des entschlossenen Kampfes für die Bewahrung der Werte geworden, die wir alle hochschätzen. Und der Bürgermeister dieser Stadt, unser Freund Ernst Reuter, wurde zum Symbol und zum Führer dieses Widerstandes und dieses Kampfes. Es ist daher nur folgerichtig, dass er zusammen mit dem damaligen Rektor der Freien Universität, Professor Retzlow, und dem jetzigen regierenden Bürgermeister, Professor Otto Suhr, in entschiedenem Maße zum Initiator des Kongresses wurde. So sind wir, Ernst Reuter, zu tiefem Danke verpflichtet für seine nierlahmende Freundschaft, die entschlossene Unterstützung, die er unseren verschiedenen Unternehmungen zukommen ließ, dankbar auch für die hervorragende Rolle, die er im Kampf um die Verteidigung der Freiheit der Kultur gespielt hat. Es ist hier nicht der Augenblick, von persönlichen Dingen zu sprechen. Aber als gebürtiger Russe möchte ich doch zum Ausdruck bringen, dass in mir selbst eine besondere starke Erinnerung daran lebt, wie Ernst Reuters Hass gegen die Tyrannei in Russland gerade auf seiner tiefen Liebe zu den Russen als Volk beruhte. Mit dem Kongress für die Freiheit der Kultur ist der Name Ernst Reuters unzertrennlich verbunden. Wir hoffen durch diese Vorlesung erneut die eminente politische und kulturelle Bedeutung dieser Stadt zu unterstreichen und jener freien Kultur zu dienen, der unser großer und verehrter Freund Ernst Reuter sein Leben geopfert hat.
Dann ergriff Clement Attlee das Wort zu seinem Vortrag über Weltpolitik in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Vorlesung, die viele Punkte der internationalen Gegenwartsproblematik streifte. Wir blenden die Übersetzung des Dolmetschers ein.
Mr. Principal, Mr. President, ladies and gentlemen, for the subject of this memorial lecture, in honor of Ernst Reuter, a great German and a great European, I have chosen world politics in the middle of the 20th century. I shall necessarily express the view of an Englishman seeing world politics from a little island lying between the two great land masses of the globe, but conscious that I'm speaking to people who occupy a key position in the continent of Europe. The viewpoint of every one of us is conditioned by geography and time. It's very difficult for anyone to rid himself of the prepossessions acquired in early years and to readjust himself to altered circumstances. But it is just that which we must do in the era in which we live.
Magnificenz, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Als Thema dieser Gedenkrede zu Ehren Ernst Reuters, eines großen Deutschen und großen Europäers, habe ich die weltpolitischen Probleme der Mitte des 20. Jahrhunderts gewählt. Zwangsläufig werde ich dabei die Anschauung eines Engländers vertreten, der die Weltpolitik von einer kleinen Insel aus betrachtet. Aber ich bin mir auch bewusst, dass ich zu Angehörigen eines Volkes spreche, das eine Schlüsselstellung auf dem europäischen Kontinent einnimmt. Der Standpunkt eines jeden von uns wird durch geografische und zeitliche Faktoren bedingt. Es ist sehr schwer, die Vorurteile unserer Jugendjahre loszuwerden und sich gänzlich geänderten Verhältnissen anzupassen. Das ist es aber gerade, was wir in diesem Zeitalter, in dem wir leben, versuchen müssen.
It is, I think, important for all of us to realize a centuries-old hegemony of the European is passing away. Its decline has been partly due to economic factors, but still more to Europe's disunity, to the failure of the sovereign states of Europe to realize that the stage has widened and thereby reduced the stature of the old players. Larger actors and bigger themes hold the stage. Nevertheless, Europe still holds a key position in world politics. Given unity of action, she commands forces not inferior to the great continental powers. What is the prospect that faces us all today? It's either some kind of agreement to abstain from war or the destruction of civilization. It is, I think, clear that as systems, tyranny and freedom cannot be reconciled, nor can their differences be resolved by conquest. There remains coexistence and agreement to differ. History shows that this is not impossible. For a considerable period in European history, democracies and absolute monarchies coexisted. While in Germany, as we all know, after the exhaustive struggle of the 30 Years' War, Protestant and Catholic states decided to live and let live. The situation is a natural one for Democrats, because we accept the existence of persons with different views to our own, but it's not so easy of acceptance by the totalitarian. Yet in Germany, the Catholics, to whom all dissent was anathema, were obliged in face of the ruinous results of war to accept the existence of Protestantism. So in time, the communists will have to accept the coexistence of capitalist and mixed economies and of free democracies along with their monolithic states. If war can be avoided, we may hope that gradually intercourse will soften asperities. But this will entail the abandonment by Russia of her imperialist ambitions and of any idea of achieving world communism by hot or cold warfare.
Ich denke, es ist von Wichtigkeit für uns alle einzusehen, dass die jahrhundertealte Hegemonie des Europäers dahinschwindet. Sein Niedergang ist teilweise durch wirtschaftliche Faktoren bedingt worden, aber noch mehr durch Europas Uneinigkeit. Durch die Tatsache, dass die souveränen Staaten von Europa nicht rechtzeitig erfasst hatten, dass die Bühne sich erweitert hat und somit die Größe der alten Spieler vermindert worden ist. Größere Darsteller und gewichtigere Themen beherrschen jetzt die Bühne. Nichtsdestoweniger hält Europa immer noch eine Schlüsselstellung in der Weltpolitik. Einmal zur Tat geeint, verfügt sie über Kräfte, die nicht geringer sind als die der großen kontinentalen Mächte. Welches sind die Aussichten, die wir heute haben? Es ist entweder irgendeine Art von Vereinbarung, den Krieg zu vermeiden, oder die Vernichtung der Zivilisation. Ich denke, es ist klar, dass Tyrannei und Freiheit als Systeme nicht versöhnt werden können. Aber ihre Differenzen können nicht durch Eroberung gelöst werden. Es verbleibt die Koexistenz, eine Vereinbarung, verschieden zu sein. Die Geschichte zeigt, dass es nicht unmöglich ist, während einer bestehenden Zeitperiode in der europäischen Geschichte haben Demokraten und absolute Monarchien gemeinsam bestanden. In Deutschland, wie wir alle wissen, nach dem zermürbenden Kampf des Dreißigjährigen Krieges, hatten Protestanten und Katholiken beschlossen, leben und leben zu lassen. Die Situation ist für Demokraten durchaus natürlich, denn wir akzeptieren die Existenz von Leuten mit anderartigen Ansichten. Aber sie ist nicht so leicht einnehmbar für die totalitären Staaten. So werden mit der Zeit die Kommunisten die Koexistenz der kapitalistischen und der gemischten Wirtschaftsordnung sowie der freien Demokratien zugleich mit ihren monolithischen Staaten anerkennen müssen.
Dies also war ein Ausschnitt aus der ersten Ernst-Reuter-Gedenkvorlesung aus dem Vortrag von Clement Attlee. Der nächste Vortragende wird Paul-Henri Spaak sein. Wir setzen das uns für die erste Ernst-Reuter-Vorlesung bekundete Interesse unserer studentischen Hörer in Ost-Berlin und der Zone auch für diese Veranstaltung voraus und verabschieden uns bis zur nächsten Sendung der Reihe Universitäten und Studenten.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Und nun unsere Sendung Universitäten und Studenten.
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen in der Zone und im Sowjetsektor. Wie angekündigt, geben wir Ihnen heute Einzelheiten der neuen Stipendienverordnung bekannt, die auf Betreiben des Politbüros am 1. März an den Universitäten und Hochschulen des Pankower Machtbereiches in Kraft treten soll. Nachdem wir mehrfach das Bevorstehen der Stipendienkürzungen mitgeteilt haben, haben sich die Partei- und FDJ-Führungsgremien an den Universitäten und Hochschulen veranlasst gesehen, die Agitation zur Rechtfertigung der neuen Verordnung beschleunigt anlaufen zu lassen, und einzig das Forum, Publikationsorgan des FDJ-Zentralrates, konnte bei der Agitationsbeschleunigung nicht mithalten. Als die Existenz der neuen Stipendienverordnung den meisten von Ihnen bereits bekannt war, druckte es noch die bestellten Leserbriefe ab, die naiv zur Diskussion der Frage einer Neuregelung der Stipendienzahlungen aufforderten. Den Wortlaut der Stipendienverordnung, die zum Zeitpunkt des Abdrucks der Leserbriefe ja längst vorlag, konnte das Forum in seiner nächsten Nummer nun nicht gut bringen. Stattdessen beging es dann aber eine andere psychologische Ungeschicklichkeit. Es veröffentlichte dreispaltig auf der ersten Seite einen Artikel, worauf es jetzt ankommt. Einen Artikel, der, wenn man ihn im Zusammenhang mit der Stipendienkürzung sieht, die Frage, ob das Opfer sich lohnt, das Studium unter den neuen Bedingungen fortzusetzen, für viele höchst eindeutig beantworten dürfte. Aus diesem Grunde rasch vor der Verlesung der Verordnung ein paar Worte zu diesem Artikel. Der Artikelschreiber Erhard Forkbert, plump in Stil und inhaltlicher Aussage, ist Prorektor für Studentenangelegenheiten in Halle. Wer es nicht schon den Stipendienkürzungen entnimmt, erfährt es aus Forkberts Ausführungen, die DDR hat sich dazu entschlossen, auf qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs zu verzichten. Es treffen also offenbar die schon seit langem im Staatssekretariat für Hochschulwesen geäußerten Vermutungen zu, dass die Sowjetunion eine wissenschaftliche Vorrangstellung ihrer Satelliten nicht dulden will. Die Hälfte seines Artikels widmet Forkbert den Schwierigkeiten bei der Niveausenkung. Er beklagt, dass eine achtjährige konzentrierte FDJ-Aktivität an den Hochschulen es bis heute nicht vermocht habe, der politischen Arbeit den Vorrang vor der wissenschaftlichen Arbeit zu sichern. Er wendet sich scharf gegen die zwangsläufig aus der jetzigen Struktur der sowjetzonalen Hochschulen hervorgegangene Arbeitsteilung, und da er nicht eingestehen will, dass diese Arbeitsteilung allgemeine gesellschaftliche Wirklichkeit ist, tut er so, als handle es sich nur um die schädliche Auffassung eines jungen Hallenser Wissenschaftlers. Er tadelt, dass dieser offen erklärt habe, die Universität bedürfe der Arbeitsteilung, dass er erklärt habe, ein Teil der Studenten und Wissenschaftler, und zwar der Begabtere, müsse sich mit der Wissenschaft befassen und ein anderer die gesellschaftliche Arbeit leisten. Dass diese in die Form eines Wunsches gekleidete Bemerkung die realistische Schilderung eines tatsächlich bestehenden Zustandes ist, verschweigt der Hallenser Studentenkommissar. Er wendet sich dann energisch gegen die ihm unverständliche Auffassung, dass die von der Partei empfohlenen Neuerungen in den Arbeitsmethoden von Fachwissenschaftlern überprüft werden müssten, bevor sie in der Praxis angewendet werden. Forkbert entzieht der deutschen Wissenschaft das Recht zu solchen Nachprüfungen und begründet das damit, dass die von der Partei empfohlenen Arbeitsmethoden zum übergroßen Teil bereits von den Fachwissenschaftlern der Sowjetunion und der Volksdemokratien überprüft worden seien. Schließlich beklagt Forkbert, dass Aspiranten, Assistenten und Studenten aus Furcht vor Benachteiligung im Examen zu wenig politische Kritik an ihren akademischen Lehrern üben. Dabei könne es doch kein Wissenschaftler mit seiner Ehre vereinbaren, einen Studenten wegen anderer Auffassungen zu benachteiligen. Wissenschaftsfunktionär Forkbert stellt eindeutig das zu Beginn des sogenannten neuen Kurses zurückgedrängte Prinzip des Vorranges des Funktionärs vor dem Wissenschaftler wieder her. Das Prinzip, dass es eine amtliche, von der Partei und ihren Funktionären vertretene richtige Meinung gibt, die in der kämpferischen Auseinandersetzung mit sogenannten falschen Auffassungen den Sieg davontragen wird. Richtschnur der wissenschaftlichen Arbeit ist, dass man, wir zitieren wörtlich, etwas nur dann als theoretisch richtig erkennen kann, wenn man an jede Frage vom Standpunkt der Arbeiter- und Bauernmacht herantritt. Nehmen wir zu dieser Verlautbarung die Erklärung hinzu, Voraussetzung für den Stipendienbezug sei, dass der Student fest hinter der Arbeiter- und Bauernmacht der DDR stehe, so schließt sich der Kreis. Eine Zwischenperiode im Hochschulwesen der DDR ist beendet. Die jetzt beginnende Periode steht im Zeichen der Ausbildung serviler Parteidiener, die dem wissenschaftlichen Ehrgeiz der Sowjetunion nicht gefährlich werden können.
Aber nun zu den Einzelheiten der neuen Stipendienordnung selbst. Sie datiert vom 11. Januar und wurde dem Ministerrat als fünfter Entwurf einer Kürzungsverordnung vorgelegt. Im Vorwort heißt es unter anderem: Die Stipendienverordnung für die Universitäten und Hochschulen aus dem Jahre 1951 entspricht nicht mehr in vollem Umfange der wirtschaftlichen und politischen Weiterentwicklung der Deutschen Demokratischen Republik.
Paragraph 1 bestimmt den Kreis der Stipendienempfänger. Hiernach können Stipendien gewährt werden: erstens Arbeitern und deren Kindern, wobei in der Erklärung, wer als Arbeiter zu gelten habe, wir zitieren aus dem dritten Entwurf zur Verordnung, unter anderem auch Personen aufgeführt werden, die mindestens bis zum 7. Mai 1945 Arbeiter waren und nach dem 7. Mai 1945 in Funktionen der Partei der Arbeiterklasse, der staatlichen Verwaltung, der Massenorganisation oder der sogenannten volkseigenen Wirtschaft tätig waren oder sind. Zweitens können Stipendien an Genossenschaftsbauern und deren Kinder vergeben werden. Drittens an werktätige Einzelbauern und deren Kinder und viertens an Angestellte und deren Kinder. Als Angestellte gelten hier jedoch nur Personen, die nach dem 7. Mai 1945 in der staatlichen Verwaltung, in staatlichen Einrichtungen, in der sogenannten volkseigenen Wirtschaft, im volkseigenen Handel, in volkseigenen Banken und Versicherungen sowie in volksdemokratischen Parteien und Massenorganisationen tätig waren oder sind. Fünftens können Stipendien an die Mitglieder handwerklicher Produktionsgenossenschaften und deren Kinder gegeben werden. Sechstens an die Kinder von Angehörigen der schaffenden Intelligenz. Siebtens an Personen, denen aufgrund der Gesetze und Verordnungen eine besondere Förderung zugesichert ist, und an deren Kinder. Sowie achtens an Personen, die ein Auslandsstudium durchführen.
Paragraph 2 stellt für die Gewährung von Stipendien die Bedingung, dass die Studenten fest zur Arbeiter- und Bauernmacht in der DDR stehen, eine gute Studiendisziplin zeigen, das Volkseigentum achten und schützen und den Anforderungen in Zwischenprüfungen, Seminaren, Praktika während des Studiums, in der Abschlussprüfung an den Oberschulen oder sonstigen zur Hochschulreife führenden Lehranstalten beziehungsweise in der Sonderreifeprüfung voll entsprechen.
Paragraph 3 lautet: Aus der Gewährung staatlicher Stipendien erwächst dem Stipendienempfänger die Verpflichtung, Das Studium in dem mit der Immatrikulation begonnenen Studienfach und in der im Studienplan festgelegten Zeit zu beenden. Ein Stipendienempfänger oder Empfänger einer Studienbeihilfe, der ohne Genehmigung das Studium abbricht oder aufgrund eines Disziplinarverfahrens vom Studium ausgeschlossen wird, ist verpflichtet, die Stipendiensumme bzw. die Summe der Studienbeihilfen, die ihm in den letzten 12 Monaten gewährt wurden, zurückzuzahlen.
Über den Grundbetrag des Stipendiums gibt § 4 Auskunft. Danach beträgt der monatliche Grundbetrag 100 Mark. Unverheiratete Studierende, deren Heimatort zugleich Hochschulort ist und die bei ihren Eltern wohnen, erhalten einen Grundbetrag von 80 Mark. Im dritten und vierten Studienjahr wird der Grundbetrag um 10 Mark erhöht, im fünften Studienjahr um 20 Mark, im sechsten Studienjahr um 30 Mark.
40% der besten Stipendienempfänger können laut § 5 vom zweiten Studienjahr an Zuschläge von monatlich 40 Mark erhalten. An den Arbeiter- und Bauernfakultäten können diese Zuschläge dagegen erst im dritten Studienjahr gewährt werden. An 1% der Studierenden an den Fachfakultäten, so bestimmt es § 6, kann schließlich ein Zusatzstipendium zum Grundbetrag von 80 Mark gezahlt werden, aber nur dann, wenn die Leistungen des betreffenden Studenten durch eine staatliche Auszeichnung anerkannt worden sind und er vor Beginn des Studiums mindestens 5 Jahre in der sogenannten volkseigenen Wirtschaft oder in staatlichen Einrichtungen gearbeitet und sich dort hervorragend bewährt hat. Bei Gewährung dieses Zusatzstipendiums entfallen jedoch wieder die eventuell vom zweiten Studienjahr an gewährten Zuschläge von 40 Mark.
§ 7 bestimmt, dass an Stipendienempfänger, die an Einrichtungen der Humboldt-Universität und der übrigen Hochschulen in Ost-Berlin studieren, ein Ortszuschlag in Höhe von monatlich 20 Mark gegeben wird.
§ 8 erwähnt die Möglichkeit der Gewährung einer monatlichen Lernmittelbeihilfe von 20 Mark sowie einer jährlichen Bekleidungsbeihilfe von 300 Mark. Diese Beihilfen können aber nur an Arbeiter, Genossenschaftsbauern und werktätige Einzelbauern und deren Kinder gezahlt werden.
Studierenden, die kein Stipendium erhalten, kann schließlich laut § 9 bei Bedürftigkeit eine monatliche Studienbeihilfe in Höhe von 40 Mark, 60 Mark, 80 Mark oder 100 Mark gezahlt werden, wenn sie, wie noch einmal ausdrücklich erwähnt wird, die Voraussetzungen gemäß § 2 erfüllen, also fest zur Arbeiter- und Bauernmacht stehen. Zu diesen Studienbeihilfen werden keine Zuschläge gezahlt. Sonderstipendien in Höhe von 250 Mark, die nach sowjetdeutschen Wissenschaftlern und Staatsmännern benannt sind, werden, so bestimmt es endlich § 11, für 400 Studierende bereitgestellt, also für weniger als 1%. Im Übrigen gelten die Verordnungen über die Verleihung des Karl-Marx-Stipendiums sowie des Wilhelm-Pieck-Stipendiums sinngemäß weiter.
Als Gründe für die Entziehung von Stipendien nennt der schon einmal erwähnte dritte Entwurf zur Verordnung in seinem § 8. Erstens, falsche Angaben, die zur Erlangung des Stipendiums oder der Studienbeihilfe bzw. zur Zulassung führten. Zweitens, sorglosen Umgang mit sogenanntem Volkseigentum oder mutwillige Beschädigung von sogenannten volkseigenen Gegenständen. Drittens, Nicht-Einhaltung der Studienpläne und der Studiendisziplin sowie nicht ordnungsgemäße Ablegung der Prüfungen. Viertens, Schädigung des Ansehens der Universität oder Hochschule durch unwürdiges Verhalten in der Öffentlichkeit. Und fünftens, ungebührliches Verhalten gegenüber Angehörigen des Lehrkörpers. Die Sperrung der Stipendienzahlung wird durch den Prorektor verhängt. Anschließend ergeht die Entscheidung durch den Rektor oder auf Beschluss der Stipendienkommission. Dieser gehören an der Prorektor für Studentenangelegenheiten, ein Angehöriger des Lehrkörpers, der Fakultätsinstrukteur des Prorektorats für Studentenangelegenheiten, ein Vertreter der FDJ-Hochschulgruppenleitung, ein Vertreter der FDJ-Fakultätsgruppenleitung, ein Vertreter der Betriebsgewerkschaftsleitung und der Stipendienbearbeiter des Prorektorats für Studentenangelegenheiten. Zur Beschlussfähigkeit genügt die Anwesenheit von 4 Mitgliedern.
Universitäten und Studenten, Aufzeichnungen aus der Zeit des Kalten Krieges im Jahr 1955. Morgen im Hörsaal Karl Friedrich von Weizsäcker über die Beziehung der Atomphysik zu den philosophischen Fragen.